Vor einiger Zeit las ich die Autobiografie von diesem Mann, den ihr gleich hinter mir sehen werdet. Manche von euch werden diesen Mann kennen. Er heißt Ben Carson. Und Ben Carson war der Arzt, der die siamesischen Zwillinge aus Lemgo, Tabea und Lea, so hießen die beiden, der die beiden getrennt hat, der die Operation durchgeführt hat. Ihr kennt, oder manche von euch werden das wissen, Tabea ist gestorben, Lea hat überlebt. Und ich habe die Autobiografie von diesem Mann gelesen und die hat mich schwer beeindruckt. Ben Carson stammte nämlich aus einem Ghetto, rein schwarze Leute, die dort gelebt haben, in Detroit. Er ist in ganz ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mit 8 haben sich seine Eltern scheiden lassen. Seine Mutter hatte zeitlebens nur 3 Jahre Schulbildung, ganze Leben, nie länger als 3 Jahre war sie in der Schule, hatte zeitlebens Depressionen, also war wirklich eine schwierige Kindheit. Und als Ben Carson in der Schule war, war es bei ihm auch so. Er wurde ganz oft als Dummerchen bezeichnet, war ganz schlecht und das sah nicht gut aus, wenn man sich so die ersten Jahre seines Lebens anschaut. Und dann irgendwann, und das finde ich sehr sympathisch, dann hat dieser Ben Carson die Bibliothek entdeckt. Und er hat gesagt, da ging ihm eine Welt auf. Und dann fing er an, jede Woche mehrere Bücher zu lesen, hat Psychologie studiert, wurde mit 33 Jahren der jüngste Chefarzt aller Zeiten an der Johns Hopkins Hospital in Chicago. Und 3 Jahre später, 1987, war Ben Carson der Erste, der jemals erfolgreich siamesische Zwillinge getrennt hat, die am Kopf zusammengewachsen waren. Das ist Ben Carson. Der Erste, der das jemals gemacht hat, waren auch 2 Deutsche, Patrick und Benjamin Binder aus Ulm. Beide haben überlebt. Und so eine Operation ist unglaublich. 100 Ärzte ungefähr braucht es für so eine Operation. Es dauert Monate, so eine Operation vorzubereiten. Und niemand hat sich getraut, erfolgreich anzugehen. Ben Carson war der Erste. In den nächsten Jahren hat er viele solche OPs durchgeführt. Manche gelangen, andere gelangen nicht. Heute ist es so, Ben Carson ist tatsächlich der weltweit führende Spezialist für schwierige Gehirnoperationen. Und ich habe die Biografie von ihm gelesen und was mich begeistert hat bei diesem Mann ist einfach das, dass er sagt, ich weiß, so eine Operation ist unwahrscheinlich schwierig, es gibt unwahrscheinlich viele Herausforderungen, aber ich versuche es, aber ich gehe vorwärts, ich versuche das in Angriff zu nehmen. Er hat sich nicht von den Herausforderungen, von Rückschlägen und so weiter aufhalten lassen. Sein Motto, das steht hier im Hintergrund, sein Motto, sein Lebensmotto heißt Think Big, denke groß. Ist ganz undeutsch, ist aber ein Motto, was mich herausfordert für mein Leben. Weil wenn ich an unser Leben denke, und da komme ich jetzt gleich zu unserem Predigttext heute, dann muss man sagen, das Leben ist ein Risiko, oder? Also zu leben auf dieser Erde, das ist ein Risiko. Und der Prediger Salomo hat das immer wieder betont, immer und immer wieder hat er gesagt, die Hauptaussage des ganzen Buches ist ja, alles ist, vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Predigt, Hevel, ist wie ein Dampf. Alles ist flüchtig, nicht zu fassen. Und wenn man das Leben anschaut, dann gibt es bestimmte Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Dann gibt es bestimmte Dinge, die verstehe ich nicht. Dann gibt es Dinge, wo ich nicht weiß, ist es gut oder nicht so gut. Denkt an die schlechten Tage, gute Tage. Also zu leben heißt, Risiken einzugehen. Das gefällt mir nicht. Ich bin ein Mensch, ich möchte gern die absolute Kontrolle haben. Ich möchte gern alles vorausplanen, möglichst alles in meiner Hand haben. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass unser Körper, 95% aller Körperfunktionen laufen unbewusst ab. Also, dass mein Körper funktioniert oder nicht funktioniert, das kann ich nicht kontrollieren. Genauso Beziehungen, dass Tabea irgendwann gesagt hat, oder dass sie sich irgendwann mal in mich verliebt hat. Liebe Jungs, ihr könnt gute Voraussetzungen schaffen, ihr könnt das aber nicht machen, du kannst es nicht kontrollieren. Auch heute, ich kann nicht dafür sorgen und ich kann nicht bestimmen und hundertprozentig sagen, sie wird mich noch lieben. Isaac Newton hat es mal so ausgedrückt, ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht das Verhalten der Menschen. Und das sind nur 2 Beispiele, unser Körper, das Verhalten, unsere Beziehungen, wo man merkt, wir leben in einer Welt, die nicht völlig zu kontrollieren ist. Und die große Frage ist jetzt eben die, wie ist ein gutes Leben in dieser Welt möglich, wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe. Und das ist unser Predigttext. Es ist das letzte Mal jetzt in absehbarer Zeit, dass ich über das Buch Prediger predige. Und es ist ein guter Abschluss, ein motivierender Abschluss. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch mal Prediger 11 auf. Prediger 11, Vers 1 bis 12, Vers 8. Dort gibt Salomo nämlich drei Ratschläge, drei Dinge, die er sagt, gerade weil das Leben nicht unter deiner Kontrolle ist, wie sollst du deshalb leben? Prediger 11, Vers 1 bis 12, Vers 8. Und der erste Ratschlag, den Salomo gibt, ist folgender. Gerade weil das Leben unkontrollierbar ist, sei mutig. Sei mutig. Und das sind die ersten sechs Verse in Kapitel 11. Ich lese sie mal. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Auf den ersten Blick denkt man, was ist das denn für ein Text? Was soll denn dieser Text sagen? In diesem Text beschreibt Salomo eigentlich zwei Männer, die beide mutig sind. Er beschreibt einen Kaufmann, der seine Schiffe aufs Wasser aussendet, obwohl es dort viele Gefahren gibt. Und er beschreibt einen Bauern, der seinen Samen sät, obwohl er nicht hundertprozentig sagen kann, dass dieser Samen aufgehen wird. Es sind beides Männer, die mutig an ihr Tagewerk herangehen müssen. Und die Aussage, die Salomo hier macht, ist schlicht und ergreifend die, gerade weil das Leben unergründlich ist, weil es nicht völlig zu kontrollieren ist, weil du nicht weißt, ob es gut oder schlecht ausgehen wird, steck nicht den Kopf in den Sand, sondern sei mutig. Wir schauen uns die zwei Beispiele mal einzeln an. Das erste Beispiel ist das des Kaufmanns. Und das fängt in Vers 1 so an. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Könnt ihr gerne heute Nachmittag mal ausprobieren. Ich denke mir, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Ist eine bildliche Beschreibung für einen Kaufmann, der seine Schiffe, die Getreide transportieren, aufs Wasser hinausschickt. Dem Kaufmann rät Salomo, schicke deine Schiffe hinaus auf die See, obwohl, und das wissen wir alle, obwohl der Seehandel schwierig ist, obwohl es da viele Risiken gibt, obwohl es dort Felsen gibt, obwohl es dort Seeräuber gibt, obwohl es lange Seewege gibt, obwohl es Stürme gibt. Aber Salomo sagt, nein, sei mutig, schicke deine Schiffe hinaus. Mit welchem Ziel? Zweiter Teil von Vers 1, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Mit dem Ziel, dass du Gewinn machst. Also Salomo sagt, wenn du Gewinn machen möchtest, lieber Kaufmann, dann musst du Risiken eingehen. Dann musst du Schiffe hinausschicken, trotz vieler Gefahren. Aber, Vers 2, sei mutig, aber sei nicht dumm. Vers 2, gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht. Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Also Vers 1 sagt ja, sei mutig, schicke Schiffe aufs Wasser. Und dann sagt der Vers 2, aber sei nicht dumm und setze alles auf eine Karte. Teile deine Ladung auf. Gib Anteil sieben anderen oder acht. Meint hier, lieber Kaufmann, es kann etwas passieren. Gib nicht dein ganzes Getreide in ein Schiff hinein. Es ist unkontrollierbar. Deswegen sei mutig, aber sei nicht dumm. Reinhold Messner hat das mal so ausgedrückt. Wer nichts riskiert, kann nicht einmal scheitern. Das ist das, was Salomo hier sagt. Natürlich kannst du scheitern in der Welt. Natürlich kannst du in deinem Leben nicht alles bestimmen, was rauskommt. Aber wenn du es nicht riskierst, wenn du nicht mutig vorangehst, dann kannst du nicht mal scheitern. Dann kannst du nicht mal eine negative Erfahrung machen. Das ist das erste Beispiel. Das Beispiel des Kaufmanns. Und das zweite Beispiel mit der gleichen Aussage ist das Beispiel des Bauern. Und dem Bauern sagt Salomo Vers 6 folgenden Ratschlag. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Also dem Bauern sagt Salomo, sähe deinen Samen mutig aus, am Morgen und am Abend, obwohl du nicht weißt, ob eins von beiden aufgehen wird. Ob vielleicht beides aufgehen wird oder ob nur eins aufgeht. Ich bin jetzt kein Bauer, aber auch da wissen wir, das ist ein risikobehafteter Job. Kein Bauer mit allen, heutzutage fahren ja die Traktoren mit GPS und so weiter, aber kein Bauer kann das Wetter bestimmen. Kein Bauer kann seine Ernte völlig kontrollieren. Aber Vers 4 Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wer in seinem Leben auf die idealen Zustände wartet und immer sagt, ah nee, ich mach's nicht, ich warte noch ein Stückchen. Wer auf den Wind achtet, der wird nie sehen. Ein Bauer, der nie ein Risiko eingeht, wird nie eine Ernte einfahren können, wird nie Erfolg haben können. Einer unserer Altbundespräsidenten heißt der Walter Scheel. Wird anders geschrieben als ich, aber er heißt Walter Scheel und er sagte einmal Folgendes. Nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Es gibt nichts in deinem Leben, wo du nicht ein Risiko eingehen musst. Wenn du es aber nicht eingehst, dann wird auch nie irgendwas passieren. Und Abraham Lincoln, Präsident der USA vor vielen Jahren, sagte einmal, wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du bekommen, was du immer bekommen hast. Auch da wird deutlich, es gehört nun einmal zum Leben dazu. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, denn dort sagt Salomo, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Also egal, wo du hinschaust, das Leben ist ein Risiko. Und Salomo rät uns, seid mutig, geht dieses Risiko ein. Jetzt weiß ich nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Aber wenn du an dein Leben denkst, vielleicht studierst du gerade jahrelang und fragst dich, bekomme ich überhaupt einen Job hinterher? Und das kann dir niemand hundertprozentig versichern. Vielleicht hast du gerade einen Kredit aufgenommen und weißt nicht genau, schaffst du es hundertprozentig, ihn abzuzahlen. Vielleicht musst du dich für einen Arzt entscheiden und bist hin und her gerissen, ist der Richtige oder ist der Richtige? Ihr lieben Jugendlichen, irgendwann müsst ihr euch für einen Partner entscheiden. Und auch da kannst du nie hundertprozentig genau schon alles sagen, wie er sich entwickeln wird, was passieren wird. Vielleicht möchte irgendjemand irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich möchte irgendwann mal ein Buch schreiben. Und die große Frage beim Bücherschreiben ist ja, liest das überhaupt jemand? Klar, man kann sagen, ich schreibe lieber kein Buch, weil es wird sowieso niemand lesen. Salomo würde sagen, Stephanus, sei mutig, versuche es. Vielleicht überlegen wir als Gemeinde bestimmte Dinge neu anzufangen, neue Wege zu finden. Und man fragt sich, wird jemand kommen? Wird überhaupt das funktionieren? Ja, es ist alles ein Risiko, aber Salomo sagt uns, sei mutig. Wisst ihr, es gibt immer einen logischen Grund, immer eine logische Ausrede, Dinge nicht zu tun. Ich bin kürzlich über folgende Karte gestolpert. Eigentlich wollte ich die Welt erobern, aber es regnet. Ist doch ein Grund. Eigentlich wollte ich die Welt erobern, aber es regnet. Wenn du Ausreden für dein Leben suchst, wenn du Ausreden suchst, nicht mutig voranzugehen, du wirst Ausreden finden. Du wirst hundertprozentig sogar logische Ausreden finden. Regen ist nicht toll, also finde ich nicht toll. Aber deswegen, okay, ich erobere die Welt doch nicht. Nein, sagt Salomo, gerade in dieser Welt, wo nicht alles unter meiner Kontrolle ist, lohnt es sich, mutig zu sein. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht mit so einer mutigen Einstellung in unserem Leben leben, dann werden wir nie Erfolg erfahren. Dann werden wir auch nie erfahren, wie Gott über Bitten und Verstehen eingreift. Wie soll ich denn Gottes Hilfe in meinem Leben irgendwie merken, wenn ich immer nur alles auf Sicherheit und immer nur mich dorthin zurückziehe, wo ich alles noch unter Kontrolle habe? Ich glaube, wenn wir nicht mutig in unserem Leben sind, dann werden wir irgendwann frustrierte Schwarzmaler. Menschen, die immer alles sofort negativ sehen und bremsen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der selbsterfüllenden Prophezeiung gehört habt. Die selbsterfüllende Prophezeiung, der Begriff, geht auf einen britischen Psychologen, auf Richard Wiseman zurück. Und dieser Mann hat ein Inserat in die Zeitung gesetzt und hat gesagt, er sucht Menschen, die sich selbst als Pechvögel oder als Glückspilze bezeichnen. Ein paar Menschen haben sich auf das Inserat gemeldet und er hat es so gemacht, vor seinem Büro, auf dem Weg zu seinem Büro, hat er Geldscheine irgendwo hingelegt. Und das Auffallende war jetzt das Folgende. Die Menschen, die sich als Glückspilze bezeichnet haben, die haben mehr Geldscheine gefunden, als die Menschen, die sich selbst als Pechvögel bezeichnet haben. Und das hat er ganz, ganz oft durchgeführt und man hat tatsächlich gemerkt, Menschen, die immer auf Sicherheit bedacht sind, die sich selbst negativ sehen, die eher ganz pessimistisch denken, die sehen die Geldscheine auch tatsächlich nicht. Die liegen an den gleichen Stellen wie andere Menschen, die positiv ans Leben herangehen und mutig sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das passieren kann. Dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Dass wenn ich immer negativ auf das Leben schaue, wegen der Risiken, die da sind, ohne Frage, aber dass ich ein besseres Leben habe, und das ist der Ratschlag von Salomo hier, wenn ich mutig aufs Leben schaue. Ihr versteht mich nicht falsch, da bin ich mir ganz sicher. Ich sage nicht, dass es keine Rückschläge gibt. Ich sage nicht, dass du nur ein bisschen positiver übers Leben denken musst und dann funktioniert das schon. Das sage ich nicht. Aber was ich sagen möchte, was Salomo sagt, ist eben hier Vers 6. Gerade weil du nicht weißt, wann der Same aufgeht, meint eben nicht, stecke den Kopf in den Sand, sondern denk darüber mal mutig und positiv danach. Vielleicht bist du gerade am Überlegen, ob du eine Ausbildung anfängst. Vielleicht überlegst du gerade, die Arbeitsstelle zu wechseln. Vielleicht überlegst du, soll ich diesen oder jenen Menschen zur Gemeinde einladen? Was ist, wenn er Nein sagt? Was ist, wenn unsere Beziehung ganz kaputt geht? Vielleicht überlegst du gerade, irgendwelche neuen Dinge anzufangen. Vielleicht überlegst du gerade, einen Dienst in der Gemeinde zu beginnen, bist dir aber nicht sicher, wirst du es schaffen, werden deine Gaben reichen, wirst du genügend Kraft haben, wie auch immer. Und natürlich, manches von dem, was wir beginnen, wird funktionieren, anderes wird nicht funktionieren. Aber der bessere Weg ist es, mutig zu versuchen, anstatt von vornherein zu sagen, es wird nichts. Ich habe eine wahre Geschichte gelesen, die beeindruckt mich immer wieder. Die Geschichte geht darum, wie Luke Short, kenne ich nicht, aber ist ein Mann, der vor 200 Jahren gelebt hat, wie er zum Glauben gekommen ist. Und Luke Short ist zum Glauben gekommen, als er 103 Jahre alt war. Allein das finde ich schon bezeichnend. Und es passierte so, dass er im Garten saß, eine Hecke schnitt und er erinnerte sich an eine Predigt, die er von dem berühmten Puritaner John Flavel gehört hatte. Er erinnerte sich an die Predigt, ihm wurden seine Sünden bewusst, er ist zu Christus gekommen, hat sein Leben Christus gegeben und hat ein Leben mit Jesus angefangen. Er ist 3 Jahre später gestorben und auf seinem Grabstein stand Folgendes: Hier liegt ein Baby im Glauben, 3 Jahre alt, das entsprechend der Natur gestorben ist, 106 Jahre alt. Das finde ich schon bemerkenswert, aber das eigentlich Bemerkenswerte ist das. Die Predigt, an die sich Luke Short erinnerte, hatte er 85 Jahre vorher gehört. Die Predigt, die John Flavel gehalten hatte und das zum Glauben kommen von Luke Short, liegt fast ein ganzes Jahrhundert dazwischen. Zwischen Sehen und zwischen Ernte. Und das fasziniert mich. Das motiviert mich, Dinge mutig anzugehen, weil ich nicht weiß, was daraus wird. Und vielleicht durch irgendeine Predigt, die ich irgendwann mal halten werde, wird Gott jemanden zu sich ziehen, wenn ich schon längst gestorben bin. Vielleicht das, was wir als Gemeinde heute hier tun, wenn wir denken, oh, wir zählen gleich, was kommt am Ende dabei raus. Wir wissen es nicht immer. Und das soll uns nicht demotivieren, sondern es soll uns motivieren, mutig voranzugehen. Das ist das Erste, was Salomo sagt. Ein gutes Leben trotz unkontrollierbarer Risiken, sei mutig. Das Zweite, was er sagt, ist, sei fröhlich. Das ist Vers 7 bis Vers 10. Dort sagt er nämlich Folgendes: Süß aber ist das Licht und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all diese Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Salomo betont ja, ein gutes Leben ist von Fröhlichkeit gekennzeichnet. Deswegen sagt er in Vers 8, denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen. Und deswegen sagt er in Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Salomo sagt, ein gutes Leben ist durch Fröhlichkeit gekennzeichnet und er stellt das hier zur Veranschaulichung gegenüber, die Fröhlichkeit der Jugend gegenüber der Trübsal im Alter. Er meint damit nicht, fröhlich sein kannst du nur, wenn du jung bist, traurig sein kannst du nur, wenn du alt bist. Das meint er damit nicht. Aber es ist ja eben kennzeichnend für die Jugend, dass sie fröhlich ist und kennzeichnend fürs Alter, dass die Fröhlichkeit ein bisschen nachlässt. Also das war bei unseren Kindern so, wir singen abends immer ein Lied und beten und bis vor kurzem war es so, Emma und Naomi durften sich abwechseln mit Lied raussuchen. Das heißt, einen Abend der und es waren unterschiedliche Lieder, aber es kam immer der gleiche Satz hinterher. Also Emma hat gesagt, ich wünsche mir, ja Gott hat alle Kinder lieb, aber mit Jubeln und Klatschen. Und dann, das kam immer der Satz, aber mit Jubeln und Klatschen. Und dann saßen wir da im Kinderzimmer und haben alle gejubelt und geklatscht und das Lied gesungen. Und das zeigt mir einfach so, das gehört eben zum Kindsein, zum Jugendlichen dazu, die Fröhlichkeit. Und das stellt Salomo hier gegenüber, meint aber, grundsätzlich soll sich der Mensch freuen, denn das sagt er ja in Vers 8. Warum soll sich der Mensch freuen? Vers 7, süß aber ist das Licht und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Ich soll mich freuen, einfach weil ich die Sonne sehe, weil ich lebe. Allein deswegen soll ich mich schon freuen. Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Das kann man auf uns alle übertragen. Freue dich an dem, was du jetzt noch tun kannst, an dem, in der Lebensphase, in der du bist, mit der Kraft, die du hast. Und dann kommt Vers 9b, und als Eltern ist man erstaunt, dass sowas in der Bibel steht. Ich weiß auch nicht, ob ich das so als erstes meinen Kindern sagen würde, aber es ist auffallend. Vers 9 sagt nämlich Salomo, und lebe nach dem, er sagt es der Jugend, und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Ja, ich weiß, es geht weiter, da komme ich gleich dazu, aber lass uns das erstmal hören. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Salomo sagt, du darfst so leben, wonach du dich sehnst, wonach dein Herz sich, was es sich wünscht. Wir sind ja als Christen manchmal so, dass wir anders denken, oder? Also, dass wir sagen, so richtig geistlich ist man eigentlich nur, wenn man das wählt, was ein bisschen mit Schmerzen verbunden ist. Wenn ich mir eine Frau raussuche, dann betonen wir immer sehr, es geht nicht um die Schönheit, es geht nicht um das Äußere. Und man hat manchmal so den Eindruck, so richtig gut ist es, wenn du nicht die Schönste nimmst. Nein, das, wonach dein Herz sich sehnt, das, was du schön findest, das, danach sollst du leben. Wir denken ja manchmal, wenn ich mir eine Arbeitsstelle heraussuche oder überlege, was will ich mit meinem Leben machen, worum geht es dann? Natürlich geht es darum, was dein Herz sich wünscht. Natürlich geht es darum, was dir gefällt. Wenn du dir überlegst, ein Auto zu kaufen und du hast das Geld gerade, ja, dann kauf das Auto. Wenn du dir überlegst, ein Haus zu bauen und das passt gerade alles, dann baue dieses Haus. Natürlich, das ist nicht der Lebenssinn. Erinnert euch an die erste Predigt, Prediger 1 und 2. Das ist nicht der Lebenssinn an sich, aber es ist ein gutes Leben und es gehört zu einem guten Leben dazu, das in Fröhlichkeit zu tun. Wisst ihr, ich glaube, wir Christen, wir sind oft zu ängstlich. Und deswegen schreibt Salomo in Vers 1 bis 6, seid mutig. Ich glaube, wir Christen sind auch häufig zu ernst. Und deswegen schreibt er hier, sei fröhlich. Der atheistische Philosoph Friedrich Nietzsche hat es einmal so ausgedrückt. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ich denke oft über diesen Satz nach. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glaube. Natürlich sollen wir nicht erlöst aussehen, weil wir ein Haus haben, weil wir ein Auto haben, weil wir einen guten Job haben. Das schenkt uns Gott manchmal. Aber der Grund, warum wir fröhlich sein können, ist, weil wir einen Gott haben, der über diesen Dingen steht, der uns das schenkt, der uns die Schuld vergeben hat. C.S. Lewis drückt es ein bisschen positiver aus, aber genauso herausfordernd. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, so zufrieden und glücklich wie nur irgend möglich zu sein. Ich glaube tatsächlich, niemand hat so einen großen Grund, fröhlich und zufrieden und glücklich zu sein, wie wir als Christen. Und es ist unsere Pflicht, so zufrieden und fröhlich zu sein. Und ich liebe diesen Realismus, wenn man das ganze Predigerbuch jetzt vor Augen hat, dann betont Salomo eben einerseits das, freue dich an den Dingen und andererseits setze dein Herz nicht da hinein. Mach das nicht zum Lebensinhalt. Und diesen Realismus zwischen dem einerseits sei mutig, sei fröhlich, genieße und andererseits, das ist nicht alles. Ich glaube, dass das kennzeichnend für uns als Christen sein sollte, weil wir eben genau in dieser Spannung leben. Ich habe lange überlegt, wie man das veranschaulichen könnte. Tabea und ich, und mit zunehmender Kinderzahl wird das immer mehr, wir sind häufiger in solchen Zimmern. Man erkennt es nicht gleich, aber das ist ein Wartezimmer eines Kinderarztes. Und die sahen ja vor vielen Jahren ganz anders aus. Aber warum sind Wartezimmer, oder was ist eigentlich das Ziel von so einem Wartezimmer? Also, meine Tochter hat irgendein Problem, irgendein Leiden und deswegen gehen wir zum Arzt. Jetzt kann der Arzt sie aber nicht sofort dran nehmen, kann nicht sofort ihr Leiden lindern, sondern wir müssen in das Wartezimmer. Und jetzt gibt es in dem Wartezimmer viele schöne kleine Dinge, die helfen ihrem Leiden erstmal nicht. Wenn es dort ein tolles Bilderbuch gibt, gehen ihre Halsschmerzen davon nicht weg. Wenn es dort einen tollen Film gibt, was es meistens nicht gibt, aber mal angenommen es gäbe das, dann hilft das ihren Halsschmerzen auch nicht. Aber es hilft in der Zwischenzeit, bis sie zum Arzt kann, der sie dann gesund machen wird. Und so ähnlich ist es mit den schönen Dingen, die wir hier in dieser Welt haben. Das ist nicht der Lebenssinn, Das ist nicht unser Lebensinhalt. Unser größtes Problem, die Sünde, wird dadurch nicht gelöst. Aber in dieser Zwischenzeit, wo wir unter der Sonne leben, in dieser Welt leben, bis Jesus wiederkommen wird, bis der Arzt letztlich vollendet kommen wird, gibt es so kleine Dinge, wo Gott sagt, Stephanus, freu dich dran. Stephanus, genieße es. Stephanus, sei fröhlich darüber, auch wenn es nicht der ganze Lebensinhalt ist. Sei mutig, sei fröhlich. Und natürlich geht es in Vers 9 weiter, das möchte ich ja nicht unterschlagen, wenn es dem Jugendlichen sagt, und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen, dann ist das eben wichtig, was jetzt kommt. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Also Salomo sagt hier, ja, sehne dich danach, wonach sich dein Herz sehnt und was sich dein Herz wünscht, aber nicht durch sündiges Verhalten, nicht auf Kosten anderer, nicht ohne Gott im Blick zu haben. Wisse, dass Gott dich um all diese Dinge zur Rechenschaft ziehen wird. Und da bereitet er schon den dritten Ratschlag vor. Und der dritte Ratschlag lautet, sei gottesfürchtig. Und das gehört zusammen. Mutig zu sein, fröhlich zu sein und gottesfürchtig zu sein. Und die Gottesfurcht beschreibt er in den ersten 8 Versen von Kapitel 12. Ich lese die mal und stelle euch hinterher die Frage, was beschreibt Salomo hier eigentlich? 12 Vers 1. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. An dem Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden sind. Wenn sich verfinstern die durch die Fenster sehen und die Türen zur Straße hin geschlossen werden, während das Geräusch der Mühle dünner wird und ansteigt zur Vogelstimme und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch vor der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg. Und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin und die Karper platzt auf. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Bevor die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in den Brunnen fällt. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zurück, Gott zurück, der ihn gegeben hat. Wisst ihr, was Salomo beschreibt in diesen ersten 5, 6 Versen? Salomo beschreibt auf eine humorvolle Art und Weise einen alternden Menschen. Das wird in diesen Versen mit bildlicher Sprache beschrieben. Wenn es in Vers 3a heißt, bevor die Wächter des Hauses zittern, meint das die Hände. Denke an deinen Schöpfer, bevor deine Hände anfangen zu zittern. Vers 3b, bevor die starken Männer sich krümmen, das meint den gebeugten Gang, der mit dem Alter kommt. Vers 3c, bevor die Müllerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden sind. Das ist eine bildliche Umschreibung dafür, bevor dir die Zähne ausfallen. Denke an deinen Schöpfer, bevor das kommt. Vers 4a, bevor sich die Türen zur Straße hin geschlossen werden. Was sind die Türen zur Straße? Das sind die Ohren. Bevor deine Hörfähigkeit abnimmt. Die Türen zur Straße, dort, wo du die Neuigkeiten erfährst. Bevor das passiert, denke an deinen Schöpfer. Vers 4b, bevor alle Töchter des Gesangs gedämpft werden. Ja, wir kennen das alle. Je älter ein Mensch wird, desto schwächlicher und dünner wird die Stimme. Die Töchter des Gesangs werden weniger. Vers 5, auch vor der Anhöhe fürchtet man sich. Man hat Angst vorm Fallen. Vers 5b, bevor der Mandelbaum in Blüte steht. Ja, wie blüht denn ein Mandelbaum? Weiß. Bevor deine Haare grau werden. Denke da an deinen Schöpfer. Vers 5c, und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin. Und wir merken, das ist eine humorvolle Beschreibung eines alternden Menschen. Und das Ziel, was Salomo hier hat, ist das, was er in Vers 1 sagt. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Und dann kommt dreimal das kleine Wörtchen bevor es zu spät ist, bevor du dein Leben gelebt hast und es vorbei ist. Charles Bridge sagte einmal, viele haben zu spät an ihren Schöpfer gedacht, keiner zu früh. Das meint Salomo hier. An den Schöpfer zu denken, meint nicht nur daran zu denken, oh, es gibt jemanden, der mich geschaffen hat, sondern das meint Gott zum Zentrum des Lebens zu machen. Das meint ihn zu fürchten. Das meint das ganze Leben um ihn herum zu leben. Und deswegen der dritte Ratschlag von Salomo, sei gottesfürchtig. Ein gutes Leben in einer Welt, wo es viele Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Am besten lebst du dieses Leben, wenn du mutig bist, wenn du fröhlich bist und wenn du gottesfürchtig bist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Mailänder Dom war. Die Architekten des Mailänder Doms, die haben diese Botschaft des Predigerbuches in ihre Architektur eingebaut. Es gibt nämlich drei große Türen am Mailänder Dom. Über der linken Tür steht Folgendes: Alles Schöne ist nur für einen Moment. Über der rechten Tür steht: Alles Schwere ist nur für einen Moment. Und in der Mitte steht drüber: Nur das ist entscheidend, was ewig bleibt. Ich finde das toll. Alles Schöne ist nur für einen Moment. Alles Schwere ist nur für einen Moment. Entscheidend ist das, was ewig bleibt. Und wenn man die Botschaft des Predigerbuches, und ich beende ja jetzt hier die Serie über das Predigerbuch, wenn man die zusammenfassen wollte, dann passt dieses Bild sehr gut. Das, was in dieser Welt ist, das ist manchmal schön, das sollen wir genießen, das ist manchmal schwer, das gehört zum Leben dazu, aber entscheidend ist das Leben mit Gott. Entscheidend ist einzig und allein das, was ewig bleibt. Und weil das Ende dieser Predigtreihe ist, lasst mich noch mal ganz kurz in 7 kurzen Gedanken zusammenfassen. Das ganze Predigerbuch, die letzten 5 Predigten, was ist die eigentliche Aussage? Das Predigerbuch, und ich mache das wirklich ganz kurz, das Predigerbuch oder der Ausgangspunkt des Predigerbuches ist schlicht und ergreifend der Mensch lebt immer noch in einer gefallenen Schöpfung. Das Leben unter der Sonne. Wir leben in dieser Welt in einer Schöpfung, die gefallen ist, wo es Sünde gibt, wo es Tod gibt, wo es Mühsal gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt, wo es Unwissenheit gibt und keiner von uns kann dem entfliehen. Und dann kommt eben die große Frage des Predigerbuches: Wie kann ich jetzt gut leben? Wie ist in dieser Welt ein gutes Leben möglich? Und die erste vorläufige Antwort lautet: Es ist undurchsichtig. Es ist für dich nicht greifbar, Mensch, wie ein gutes Leben zu haben ist. Aber Salomo gibt 7 Ratschläge, wie ein gutes Leben im Hier und Jetzt möglich ist. Er sagt nämlich erstens, und das ist die Zusammenfassung der letzten 5 Predigten, erstens sagt er, sei ehrlich in Bezug auf das Leben unter der Sonne. Erinnert euch noch an die erste Predigt, sei ehrlich in Bezug auf das Leben unter der Sonne, meint, denke nicht, dass ein Leben ohne Gott dich jemals glücklich oder zufrieden machen kann, dass irgendetwas deine Sehnsüchte stillen kann, als nur Gott allein. Es meint aber auch, denke nicht, dass ein Leben mit Gott ohne all diese Widrigkeiten des Lebens geht. Sei ehrlich in Bezug auf das Leben unter der Sonne. Und gerade diese Ehrlichkeit zu erkennen, das ist vorläufig, das ist nicht das, was mich völlig erfüllt, führt zweitens dazu oder soll dazu führen, dass wir Gott fürchten. So fasst Salomo das Buch selber zusammen. Die letzten 2 Verse, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll dazu führen, gerade das Leben so wie es ist, das Schöne und das Schlechte, beides soll mich zu Gott führen. Und dann sagt er ganz praktisch drittens: Das Gute im Leben, genieße das Gute im Leben als Geschenk Gottes und sei zufrieden. Alles Schöne hat Gott dir geschenkt für dieses Leben. Alles Gute hat er dir gegeben, damit wir es genießen. Er sagt viertens, und das hängt damit zusammen, lebe im Heute. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir fliehen in die Zukunft oder fliehen in die Vergangenheit und Salomo sagt, nein, lebe im Heute, indem du heute ganz bewusst dich am Guten erfreust, indem du heute Gutes tust, indem du erkennst, letzte Predigt, dass schlechte Tage auch manchmal was Gutes haben. Dass nicht nur die vermeintlich guten Tage immer die besseren sind, indem du dich heute in Beziehungen investierst und so weiter. Fünftens sagt das Predigerbuch, das war heute vor allem die Betonung, sei fleißig, mutig und gelassen, gerade weil das Leben ein Risiko ist. Sechstens sagt das Buch, sei weise. Das kommt immer wieder deutlich zum Ausdruck. Weisheit ist besser als Torheit, auch wenn Weisheit nicht meint, du als Christ wirst alles verstehen, alles erklären können. Aber dennoch ist Weisheit besser. Und siebtens und letztens sagt das Predigerbuch, bedenke das Ende. Das kommt nur ganz selten vor, aber an wichtigen Stellen. Bedenke das Ende. Bedenke, Stephanus, dass das Leben unter der Sonne nicht das Ende ist. Es ist das einzige Leben, was du hast. Das ist die Schwierigkeit an der Sache. Dieses Leben, was du hast, was ich habe unter der Sonne, ist das einzige Leben, was wir haben. Es ist nicht das letzte. Aber deshalb ist es so entscheidend, dass wir da uns da hinein investieren, so wie der Mailänder Dom das sagt, in die Dinge, die ewig sind. Und ich möchte gern einfach dafür beten, dass Gott uns hilft, so eine ganz ehrliche Sicht auf unser Leben zu haben und dann so realistisch ranzugehen. Das Gute uns daran zu freuen und das Schlechte zu wissen, es geht noch weiter, es ist noch nicht das Ende. Lasst uns aufstehen und ich möchte gern beten. Lieber Vater, ich will dir Danke sagen für das Buch, was du uns gegeben hast in Form des Predigerbuches, Herr. Ich will dir Danke sagen dafür, Herr, dass wir so eine ehrliche Sicht auf unser Leben hier in dieser Welt finden. Ich will dir Danke sagen dafür, Herr, dass wir das Leben hier nicht schöner reden müssen, als es ist, dass wir es aber auch nicht schlechter reden müssen, als es ist, Herr. Ich will dir Danke sagen, dass wir leben dürfen hier unter der Sonne, dass wir die guten Dinge genießen dürfen. Ich will dir Danke sagen, Herr, dass es viel Grund gibt, gerade als dein Kind mutig voranzugehen, fröhlich voranzugehen und gottesfürchtig voranzugehen, Herr. Ich will dir von Herzen Danke sagen, Herr, dass wir eine Perspektive haben, die du uns schenkst, die tatsächlich uns mit einer großen Gelassenheit in unser Leben hineinschauen lässt. Und Herr, ich will dir auch Danke sagen für die Dinge, die aus unserer Sicht negativ sind, Herr, für die Dinge, die uns schwerfallen, die Schwierigkeiten darstellen, dass wir auch da wissen, auch das gehört zu diesem Leben dazu. Und Herr, das Ziel damit ist, dass wir immer wieder zu dir gehen, mit dem Guten und mit dem Negativen, und dass wir dich fürchten. Und mein Wunsch und mein Gebet für mein Herz, für unsere Herzen hier ist es genau das, Herr, dass wir das Gute und das Schöne und alles, was uns im Leben begegnet, dass es ein Weg ist, ein Mittel ist, wo du uns zu dir ziehen kannst, wo du unsere Herzen verändern kannst, wo du uns dir ähnlicher machen kannst. Danke, dass du wirkst, Herr, und danke, dass wir wissen, das Leben unter der Sonne, obwohl es das einzige Leben ist, was wir haben, es ist nicht das letzte Leben, Herr. Danke, dass wir eine Ewigkeit vor Augen haben, dass du uns die ermöglicht hast am Kreuz, Herr Jesus. Und danke dafür, dass beides zusammengehört. Das, was kommt und das, was jetzt ist. Hilf uns bitte, so zu leben. Amen.